Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt mit Alex und Tobi.
Nach diesem epischen Countdown, Alexander, begrüße ich dich und freue mich voll, dich zu sehen. Und ich begrüße auch alle Zuhörerinnen ganz herzlich zur zweiten Moin. Schulstunde sozusagen. Zur zweiten Schulstunde von Podcast Der beste Job der Welt? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Der Podcast für alle Lehrenden und die, die es bald mal werden wollen. Wir sprechen hier, Alex, humorvoll, ehrlich und praxisnah über das LehrerInnenleben. Von den ersten Schritten, heute ganz besonders in der Uni, zum Ref und zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. Für alle, die irgendwie ihren Platz im System Schule suchen. Letzte Mal haben wir in einer episch überzogenen Einzelstunde versucht, alles auf einmal abzuhamstern, was so überhaupt nicht ging. Und das haben wir uns jetzt mal so aufgeknuspert. Letzte Stunde ging es um die Frage, warum sollte man überhaupt Lehrer werden? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und heute gehen wir die ersten Schritte zum Beruf. Wir reden über die Uni und zwar in der Hätte-ich-das-mal-vorher-gewusst-Edition. Aber seit unserem letzten Gespräch sind ja nicht ein paar Sekunden vergangen, Alex, sondern durchaus ein paar Tage. Was ist dir passiert seit dem letzten Gespräch? Was geht in dir vor?
Ja, also die gelenkte Blickführung aus der letzten Folge, die lässt mich ja nicht los, ne? Wo du gesagt hast, als du Motorradführerschein gemacht hast, wo der Fahrlehrer sagte, du fährst dahin, wo du hinguckst. Und das als Metapher für den Alltag zu nehmen, das hat mich wirklich nicht losgelassen. Also jeden Tag im Lehrerzimmer, immer wenn ich Gespräche führe, ich bin ja auch irgendwie als Fortbildungsmoderator unterwegs, wo es um Haltung von Lehrern geht. Und so begegnet mir das, wie ist eigentlich die Stimmung im Kollegium und wohin guckt denn das Kollegium? Ja, und natürlich, wohin guckt jeder Einzelne? Und wenn du mal beobachtest im Lehrerzimmer, das ist total spannend. Das ist total spannend zu gucken, so wie ist die Haltung bei den einzelnen Leuten und was macht das mit denen? Ne? Bei dem einen setzt Verbitterung ein, weil er die ganze Zeit nur die negativen Dinge wahrnimmt. Der andere, der ist fröhlich unterwegs, während der Verbitterte sich denkt, boah, was ist mit dem los? Wie kann der da so fröhlich sein in dem Job? Und guckt in eine ganz andere Richtung. Aber erzähl du doch mal, weil wir haben uns getextet, einen Tag nämlich nach der Folge.
Oh ja.
Und was hast du denn erlebt im Bereich Wahrnehmung, gelenkte Blickführung?
Boah, ich sag's dir, am Montagmorgen, ich saß in der Schule und ich wurde so überschwemmt von negativer Energie im Lehrerzimmer. Und zwar nicht vom Gesamtkollegium, sondern tatsächlich von einzelnen Gesprächsbrocken. Ich formuliere das mal so abstrakt, dass man es nicht einzelnen Personen zuordnen kann, weil es wirklich eher von einzelnen Gesprächsflüssen kam, dass meine Güte, schlechte Energie kam. Und ich habe mich dann erwischt, mein üblicher Reflex, ich tue mir Kopfhörer rein, ich habe so einen Shortcut auf meinem iPhone, da drücke ich drauf und dann kommt sofort Entspannungsmusik, damit ich mir den ganzen Grütz nicht geben muss. Habe ich dann aber nicht gemacht und ich habe gesagt, boah, weißt du was, jetzt hör doch mal auf mit deiner ganzen Hetze hier. Ja, und dann habe ich mir aber gedacht, nee, jetzt konfrontiere ich mal und sage, boah, hör mal auf hier mit deiner ganzen schlechten Laune und Rumpopelei und so, das kann doch nicht angehen. Und
hast du gemacht?
Fünf, sechs Kollegen haben dann Ja klar, fünf, sechs Kollegen haben dann auch geschmunzelt und irgendwie, man sah, ich glaube, sie waren froh drum, dass jemand das mal gesagt hat. Geht ja wohl nicht. Ich betrachte meine Rolle jetzt nicht nur als, ich gebe positive Energie, sondern vielleicht sage ich auch denjenigen, die immer wieder schlechte Stimmung reinschwemmen, einfach mal, boah, such dir doch einen anderen Ort zum Rumstenkern und Rumhassen. Ich habe in Schulklassen immer den Vergleich mit faulen Äpfeln. Du kannst ja noch so geile Äpfel in so einem Korb haben. Sobald einer faul da drin ist, fault das immer so durch und so. Und nee, da können wir ja so ein bisschen gegen angehen. Oder?
Die stecken, ja, total, die stecken die anderen an und hast du eine, dann sind auf jeden Fall die drumherum liegen, auch faul. Und ich sage ja immer, es ist leichter, andere runterzuziehen als raufzuziehen. Und das begegnet mir immer wieder. Total. Ja. Also.
Wahrscheinlich ist es das, ne? Es ist einfacher, runterzuziehen als raufzuziehen. Es ist ja, da hatte ich letztens ein interessantes Gespräch mit ChatGPT drüber. Es ist ja einfacher, das ist, glaube ich, sagen wir jedes Mal dann hier in unserem Podcast, ne? Es ist ja einfacher zu jammern über Situationen, als selber proaktiv irgendwas zu verändern. Vielleicht entbindet einem dies Gejammer auch von einer gewissen Verantwortung, die man dann einfach abgibt.
Ja, Ja, ja.
Bevor wir weiter jammern, Alex, noch eine Mini-Anekdote von meiner Fahrschule. Du hast gesagt, ich habe beim Motorradführerschein gelernt, dass man gelenkte Blickführung anwenden muss. Ich habe noch was anderes gelernt bei meinem Motorradführerschein. Das war so dritte, vierte praktische Fahrstunde. Ich habe meinen Führerschein in Brüssel gemacht. Große Stadt, viel Ellbogenverkehr und so. Und Lektion Kreisverkehr hieß Fahrschullehrer. Ich habe diesen Typen geliebt, so einen Rocker mit Lederjacke. Und so hat er gesagt, Tobi, wenn dir einer doof kommt im Kreisverkehr, dann tritt dem so richtig Fresse vorn vors Auto. Wenn du Glück hast, dann löst das sogar den Airbag aus. Hat er mir genauso beigebracht und gesagt, lass dir da nicht die Butter vom Brot nehmen, du musst dich wehren, tritt den vor die Karre. Der ist auch immer gegen die Einbahnstraße gefahren und hat nur gesagt, mach das nicht bei der Fahrprüfung.
Guter Tipp.
Da sind die Uhren anders getickt, ey. Oh. Alex, wir haben es ja auf den Plan geschrieben, über die Uni zu reden. Und zwar über das Lehramtsstudium in der Hätte-ich-das-doch-mal-vorher-gewusst-Version.
Genau.
So ein Riesending bei Lehramtsstudenten ist ja, kriege ich später überhaupt einen Job? Und die Antwort lässt sich ganz kurz irgendwie beantworten und die lässt sich begründen. Und du bist total eingetaucht in Zahlen und Fakten, wie es denn eigentlich aussieht mit, was es für Anfänger gibt und wer alles abgeht aus dem Lehrerberuf. Und die Zahlen sind ziemlich erschreckend, oder? Ich erinnere mich da an so eine WhatsApp-Nachricht, wo du 50 Ausrufezeichen benutzt hast. Das ist unglaublich oder so.
Ja,
Alex, wie sieht denn die Lage aus?
Ja, also es ist auch unglaublich. Insgesamt muss ich aber vorweg sagen, für die Studierenden oder die an Lehramt Interessierten, hey Leute, das ist die Aussichten sind mega. Ja, weil wir eben auf diesen, das kriegt man ja in den Medien auch mit, auf diesen Lehrermangel zusteuern. Und klar, wir können jetzt noch mal reinschauen, je nachdem, welche Fächerkombination man hat, ob man an eine Grundschule geht, Hauptrealschule, Gymnasium, Berufskolleg, da sind die Aussichten sicherlich noch mal verschieden oder etwas anders. Aber hey, grundsätzlich, wir brauchen junge, motivierte Lehrer, die Lust auf unsere Kinder und Jugendlichen haben, sie so zu nehmen, wie sie sind und sie zu unterrichten und sich diese Lust auch hoffentlich lang beibehalten. Denn ich komme jetzt mal auf die Statistik zu sprechen und habe hier die Quelle des Deutschen Stifterverbands. Da habe ich mir ein paar Notizen mal rausgesucht. Über was unterhalten wir uns? Wir haben Studienanfänger pro Jahr in Höhe von 47.400. Wir rechnen jetzt gleich mal ein bisschen mit. Wir haben Absolventen pro Jahr von 27.800. Also ergo, irgendwo gehen uns 20.000 fast schon verloren. Ne? So, jetzt geht's weiter. Beginn des Referendariats inklusive Quereinsteiger sind dann nicht mehr 27.800, sondern 29.500, weil wir eben die Quereinsteiger mit dabei haben. Jetzt wird's ein bisschen besser.
Was aber auch nicht wirklich viel ist, ne? Das sind ja irgendwie nur 1% oder so, die mehr oben drauf kommen. Die Quereinsteiger, hätte ich gedacht, wären viel mehr.
Könnte man ein bisschen mehr noch anlocken, ne? Ja, dann die Beendigung des Referendariats pro Jahr. Da haben wir aktuell 28.000 Menschen. Das heißt, da gehen uns auch noch welche flöten, die dann irgendwie von 29.5 auf 28.000, die das Ref nicht durchstehen oder frühzeitig die Fahne hissen, ist doch nichts vielleicht für mich. Dann haben wir Neueinstellungen in den Schuldienst pro Jahr inklusive sonstige, also Seiteneinsteiger etc. Und da sind wir zum Glück deutlich höher als Beendigung des Refs mit 28.000. Wir haben nämlich Neueinstellungen in Höhe von 34.300 Lehrkräften. Ja? So.
Ja.
Und jetzt könnte man ja meinen, ja cool, ist vielleicht noch ganz gut, ist in Ordnung. Aber, und jetzt kommt das große Aber, demgegenüber haben wir bis 2035 erwartet, 480.000 Lehrkräfte, die den Schuldienst verlassen. Und jetzt,
das ist so viel.
Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel. Und das bedeutet, das so wenn wir das jetzt runterrechnen, geteilt durch 10, ne, in den nächsten 10 Jahren hätten wir 48.000 Lehrkräfte pro Jahr, die aus der Schule rausgehen und 34.300, die nachkommen. Das heißt, ne, wir hätten 13.700 ist die Differenz pro Jahr. Pro Jahr. Ne? Die gehen uns verloren.
Die fehlen. Die uns jedes Jahr mehr fehlen. Und zwar aufsummiert, ne? Jedes Jahr fehlen die mehr.
Ja, ja.
10.000 Stellen. Genau. Sind die für NRW oder für Deutschland?
Für Deutschland.
Die Zahlen frage ich mich gerade.
Für Deutschland.
Für Deutschland.
Für Deutschland.
Wir 10.000 pro Jahr? Alter, ist das so viel?
Ja, es ist zu viel. Und von daher, du, Tobi, es ist auch wirklich an der Zeit, dass wir diesen Positiv-Podcast ins Leben gerufen haben, denn es gibt so viele Podcasts, wo wir über die negativen Dinge im Lehrerjob sprechen. Wie gesagt, ich habe für jeden einzelnen Punkt ich habe für jeden einzelnen Punkt Verständnis. Aber hey, es gibt ganz viele Lehrkräfte, die diesen Job lieben und die kommen irgendwie weniger zu Wort. Und warum sie diesen Job lieben, das ist halt das Interessante. Und auch diese Liebe nicht verlieren. Ne? Was braucht's dazu? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will es zu Ende führen. Also, wir haben 480.000 Lehrkräfte, die bundesweit ausscheiden. Die Quelle ist das Forschungsinstitut für Bildung und Sozialökonomie, kurz FIPS. Und die Gründe, und das ist auch nochmal spannend, wir haben
haben
Pensionierung, aber wir haben immer mehr Menschen, die sich dienstunfähig fühlen, ja, oder sich beruflich neu orientieren und deswegen aus dem Job gehen. Auch hier, ne, das Bildungssystem ist nicht immer ein Träumchen, kein Thema, ne? Und auch die Klassen und die Schüler werden immer heterogener. Das sind ja die Hauptgründe, die aufgelistet werden, warum man verzweifelt, warum man nicht mehr klarkommt. Aber es ist total erschreckend. Ne? Also nur mal.
Du, die Zahlen, ja. Die ja, mach mal Zahlen
also,
gerade.
Ich hab
dazu einen Gedanken, gerade zu diesen Abbrechern.
Ja. Also ich hab's auch gleich, weil wenn wir jetzt mal vergleichen, 2013, 2014 ging noch knapp die Hälfte regulär in Pension oder in Rente, ne? Je nachdem, wie sind wir, Beamtenstatus oder halt Angestellter.
Das ist auch nicht viel ist, ne? Gerade mal die Hälfte. Ja. Das finde ich schon krass.
Ja, ja. Und jetzt?
Das ist jeder zweite Lehrer zieht gerade mal bis zum Ende durch, früher.
50% haben vor 10 Jahren noch bis zum Ende durchgezogen. Achtung, schätz mal, wie viel sind es 10 Jahre später, also 2023, 2024?
Ich habe gespoilert, ich habe schon geguckt. Ich hätte gedacht, es könnten nicht viel weniger sein, aber es sind noch mal krass viel mehr, die es nicht durchziehen, ne?
Ja, nur noch 28%, ne, halten durch. In Anführungsstrichen.
Jeder Dritte.
Ja, halten durch bis zur Pensionierung. Das heißt, ja, wir haben ein echtes Problem. Es geht immer mehr um Lehrergesundheit. Es geht um die Art und Weise, wie wir im Miteinander, glaube ich, uns stärken, in den Lehrerzimmern auch, in den Kollegien, um gemeinsam psychisch gesund zu bleiben. Vor allen Dingen, um diesen so wertvollen Job bis zum Ende auch machen zu wollen.
Ich stimme dir voll zu. Und wir sollten uns auf jeden Fall salutogene Führung irgendwie auf eine der kommenden Fahnen schreiben. Ist ein mega das krasse Thema, ne? Weil all das steht ja nur symptomatisch dafür, dass irgendwas nicht richtig läuft. Das ist es ja immer. Die Lehrer sind ja nicht böse und faul, sondern die sind ja Symptome dafür, dass systemisch irgendwas nicht stimmt. Aber wir richten uns ja an die Studenten, an die Studierenden heute. Und denen geht's ja nicht um das Ende hin, die Pension, sondern die wollen den Anfang. Und da habe ich eine Frage an dich, Alex. Wie schätzt du das ein? Du hast gesagt, dass von, jetzt muss ich die Zahlen kram, 47.000 Anfängern des Studiums 27.000 den Abschluss machen, den Studienabschluss. Das ist plus minus, sagen wir der Einfachheit halber, so die Hälfte macht es, ne? Diese Dropout-Rate von 50%, findest du die gut oder schlecht? Das ist gerade in mir hochgepoppt, diese Frage, weil es gibt ja sowohl als auch in der Reflexion, ne?
Ja, also ich glaube, ich rede jetzt aber auch mal so aus eigener Erfahrung, als ich angefangen habe zu studieren, damals, boah, ist das lange her, oute mich, das war 2002, 2003, hatten wir sicherlich auch doch einige, die gesagt haben, nach dem ersten Semester, ersten ein, zwei Semestern, entweder ich wechsle das Fach oder Lehramt ist doch nichts für mich. So, Ich denke mal, dass wir im Studium an sich immer mehr die Praxisphasen brauchen, um wirklich zu erkennen. Und damit meine ich jetzt nicht, ne, die anfänglichen Seminare oder Seminare, die wir besuchen, sind im Prinzip alle auf fachliches Know-how ausgelegt. Ne? Wenn ich Mathe studiere oder ich habe Wirtschaft studiert, Sport und so weiter. Du bist halt dann an der Uni und besuchst deine Seminare, lernst fachlich, pädagogisch einiges dazu, aber wirklich, wirklich erkennen, ob dieser Job was für mich ist, dazu musst du im Klassenraum sein. Da musst du früh im Klassenraum sein, diesen Perspektivwechsel durchführen. Ich meine, 13 Jahre waren wir dann, 12, 13 Jahre alle gewohnt, Schüler zu sein, aber dann gehen wir in den Klassenraum.
Ja, aber auf der anderen Seite des Puls, ne? Das ist es halt, ja.
Ja.
Auf der anderen Seite des Lehrerpuls.
Genau, auf der anderen Seite.
Ich sehe ja, dass die Lehrer, also dass die Uni-Seite der Lehrerausbildung, also das Studium, ja immer mehr praktische Elemente kriegt. Da wird ja je nach Bundesland, wo du reinguckst, gibt's dann Orientierungspraktika und fachbezogene Praktika, was eine richtig gute Veränderung ist. Aber da haben die Interessenten, die Studierenden ja auch das erste Mal die Möglichkeit, sich selbst als LehrerInnen zu erleben. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum welche rausdroppen, weil die merken, boah, ist doch nichts für mich. Habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich hätte vormittags recht und nachmittags frei. Und dann stehen die da und merken, na nee, ist ja gar nicht so. Ich hatte mal einen Mitstudierenden in meinem Studium, der war voll der crazy guy. Der hat Ovid im Original mit einer sechsten Klasse Latein lesen wollen und hatte überhaupt kein Gespür dafür, wie es klappt. Und der hat dann für sich einfach reflektiert, nee, ist nichts.
Ja.
Von daher finde ich die Zahlen schon augenöffnend, aber in gewisser Weise auch gesund, weil manche vielleicht merken, es ist nichts für die. Und andere umso sicherer sind in dem, was die wollen. Ne?
Aber ich muss auch eine Sache dazu sagen. Ne? Also das, um das Positive zu sehen. So, ich glaube, ich meine, ich hätte es in der letzten Folge schon mal gesagt. Am Anfang, jetzt stell dir mal vor, du wärst in der Bäckerausbildung, ja, und würdest im Prinzip jetzt davor stehen vor dem Auslagenregal und würdest da 72 Artikel sehen, die der Bäcker anbietet, und du hast von nichts eine Ahnung, ja. Also du stehst am ersten Tag da und weißt gar nicht, ja, wie hat der das jetzt gebacken und wie ist das gelungen und so weiter und so fort. Im Lehrerjob ist es doch nichts anderes. In dem Moment, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich das erste Mal jetzt wirklich, und es kam bei mir spät vor, ich glaube nach dem 8., 9. Semester, wo ich dann wirklich vor der Klasse stand, das hat mich erschlagen. Ich hab mich immer gefragt, so wie, ne, bei dem Bäcker auch, boah, wie kriegen die das alle so hin und wie ertragen die das? Das ist ja fast nicht ertragbar, hier mit allem umzugehen und so weiter. Das heißt, es ist wie in jedem anderen Job auch, du bist nervös. Hallo? Also, und du haderst auch mit dir. Das ist ganz normal. Du stehst vor der Klasse, zitterst selber noch, denkst, du musst perfekt sein. Und um Gottes Willen, wenn jetzt ein Schüler eine Frage stellt und ich habe keine Antwort darauf, wie gehe ich dann damit um? Das ist ein Lernprozess. Lehrer sein, mit Schülern umgehen, den Alltag wuppen. Ey, ich bin jetzt seit 2011 fertig und ich sag, ich lerne jeden Tag weiter dazu. Auch gemeinsam mit meinen Schülern, wie wir am besten den Alltag bestreiten in der Schule, wie wir am besten lernen,
ertragen.
Also, und uns gegenseitig vielleicht auch ertragen und ständig auch gewollt sein, als Lehrer sich weiterzuentwickeln. Das ist wichtig, und am Anfang, hey, Praxisschock, wer hat den nicht? Also,
ne? Und ich glaube, das ist Praxisschock. Das ist gut, dass du das sagst, weil genau diesen Kontakt zur Praxis muss es ja geben. Nicht nur das Brot und die Leckereien essen, sondern wissen, wie es hergestellt wird. Und den Blick in die Werkstatt, in die Bäckerwerkstatt, das ist, glaube ich, der erste Praxisschock, der aber voll wichtig ist, ne?
Ja.
Und vielleicht dann dazu führt, dass die abspringen. Das Studium an sich ist ja relativ klar durchstrukturiert mit Bachelor und Master und Praxisphasen erst zur Orientierung und dann um die Fachlichkeit besser zu stärken. Viele Studierende beklagen ja, und die Refis, also die ehemaligen Studierenden beklagen ja, dass das, was sie in der Uni gelernt haben, nur ganz wenig Bezug hat auf ihre Schulfächer später, auf das, was sie konkret unterrichten, auf den Lehrplan. In meinen Fächern, die ich studiert habe, ist es absolut so. Was habe ich mir angeschaut? Französischen Existenzialismus. Habe ich große Werke, La Nausée habe ich analysiert und was weiß ich. Sprachentwicklung, Literatur, Historie, alles Mögliche. Und was mache ich mit den Franzosen jetzt in meinem Kurs? Ich mache, hallo, mein Name ist Lara, ich bin 16 Jahre. Es ist halt schon eine andere Hausnummer. Und in PEDA, in meinem anderen Fach, nichts von dem, was ich unterrichte, habe ich in der Uni gelernt. Ich musste das im Ref komplett nachlernen. Und das hat mir an der Uni mal eine Professorin erklärt. Die hat genau zu dem Thema geforscht. Und die hat gesagt, ja, Tobi, ist ein bekanntes Problem, aber du wirst es in Deutschland niemals verändern können, weil jede Uni Lehrhoheit, sie hat die akademische Freiheit der Lehrhoheit, und jede Uni kann sich selber aussuchen, wie sie Dinge inhaltlich ausfüllt. Du kannst als Land Nordrhein-Westfalen nicht den Unis sagen, welche Inhalte sie in Seminaren machen müssen. Die Grundstruktur, die wird vorgegeben, aber die Inhalte selbst, die gefüllt werden, das legen die Lehrenden selbst feste, das legen die Unis selbst feste. Und deswegen, weil die eben nicht viel mit Schulpraxis zu tun haben, sind die Inhalte häufig so fern von schulischer Praxis. Und das ist ein Riesendilemma. Und diese Doktorin, mit der ich mich da unterhalten habe, die ist mega verzweifelt und hat empirische Erhebungen gemacht und geforscht, zu welcher Unzufriedenheit das führt und wie viel Vorbereitung das Studium eigentlich gibt. Und das Fazit ist ganz klar, zumindest für mein Fach Pädagogik, bereitet die Uni auf fachlicher Sicht nicht wirklich vor, also auf inhaltlich fachlicher Sicht nicht wirklich vor. Und das ist systemisch so verankert und du kriegst es in Deutschland nicht raus. Was man aber lernt, ist ja strukturiertes Denken, wissenschaftliches Arbeiten und so. Eine gewisse Disziplin, die lernt man ja auch, ne, dass man sich irgendwie durchkaut durch irgendwelche Zitierweisen für Facharbeiten, wo man nochmal ran muss und so. Die Vorbereitung haben wir, aber die inhaltliche Vorbereitung, ne? Und ich weiß ja nicht, wie dein Didaktikstudium so war. Für diejenigen, die noch nicht an der Uni sind, der didaktische Teil des Studiums ist ja nicht der fachinhaltliche, sondern der richtig Lehrer sein und unterrichten Teil. Wie kriege ich die Inhalte dann auch in die Köpfe der Schüler? Mhm. Und der Didaktikteil bei dir an der Uni, wie war der so? Bei mir war der nämlich mehr so,
boah, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Also wir haben ein paar interessante Dinge, ne, Didaktik, Lehre des Lernens und so weiter. Also wir haben ein paar interessante Dinge mitgenommen. Ich kann mich noch dran erinnern, auch wie du mit Ritualen gut arbeitest im Unterricht und sowas. Das ist bei mir hängen geblieben und ein paar andere Sachen. Berliner Modell war das eine, glaube ich, und so weiter. Aber wenn du mich jetzt genau inhaltlich danach fragst, oder wie hat sich das jetzt auf meinen Unterricht der letzten 15 Jahre ausgewirkt, würde ich sagen, kann ich dir jetzt gar nicht unbedingt sagen. Also für mich war da das später das Ref eher so ein bisschen hilfreich, weil du bist natürlich dann auch mit anderen Referendaren im Austausch. Was machst du? Was klappt gut? Hast du ein gutes Methodenbuch, was du mir empfehlen kannst und so weiter. Also
der wird's konkret, ne? Genau richtig. Der wird's dann konkret und griffig.
Und das ist das, ne? Jetzt auch wieder die Metapher mit dem Bäcker. Wenn du dann dein Handwerkszeug auch wirklich lernst und am Ball bleibst, wie gehe ich mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern um und solche Dinge? Das passiert im Unterricht und am Anfang stehst du da wie sprichwörtlich der Ochs vorm Berg und weiß jetzt gar nicht, wie reagiere ich jetzt? Mache ich den öffentlich zur Schnecke vor der ganzen Klasse? Machen wir ein Vier-Augen-Gespräch? So, und das sind alles die methodischen, didaktischen Kniffe, die du halt lernen musst. Und für mich ist das ja halt so, so spannend. Ich habe ja schon im letzten Podcast gesagt, dass ich halt einfach nur einen anderen Podcast gegründet habe, Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte, die aus Sicht der Schüler eben genau diese Dinge top machen, die didaktisch gut sind, die feinfühlig sind, die wissen, wie man Beziehungen aufbaut zu Schülern und die deswegen von ihren Schülern auch super akzeptiert werden. Ne? Sonst hätten sie ja den Deutschen Lehrkräftepreis beispielsweise gar nicht gewonnen. So, und das, was ich da mache, ist ja, dass ich die Methoden sammle. Ja, und das ist ja so, dass ich jetzt auch nach 15 Jahren immer noch einfach didaktische Mittel für mich ausprobieren, kennenlernen möchte, um meinen Alltag noch besser in Anführungsstrichen zu gestalten, so dass es mir und meinen Schülern besser beim Lernen geht und wir einfach dieses Lernen erhalten wollen. Ne? Und das macht total Spaß.
Liebe Studierende,
ja.
Ich raff das mal zu. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn du in deinem Praxisstudium, in deinem Praxisanteil des Studiums merkst, irgendwie klappt das noch nicht so, hey, dann geht's dir eigentlich wie uns und jeder erfahrenen Lehrkraft, die immer mal wieder nachjustieren muss und den eigenen methodischen Handwerkskoffer neu befüllen muss. Und mal so ein bisschen raus, was nicht mehr läuft und nicht mehr zieht und die guten neuen Werkzeuge sich irgendwie reinlesen. Ne? Ich versetze mich gerade, Alex, in die Schuhe eines frischen Abiturienten, einer frischen Abiturientin, die kurz vorm Studium stehen und sich so Fragen stellen in Bezug auf Lehramtsstudium. Ich droppe mal 4 Fragen. Vielleicht nähern wir uns ein paar Fragen und machen das so blitzartig, dass wir schnell die Fragen beantworten. Frage 1 ist ja, wo soll ich eigentlich studieren? Ist es egal, wo ich Lehramt studiere? Oder kriege ich mit irgendeiner Uni bessere Einstellungschancen oder so? Frage 2, wie lange dauert das Studium? Frage 3, was soll ich eigentlich studieren? Und Frage 4, wie viel Knete springt denn später für mich raus? Wir können uns den Fragen hier mal so iterativ annähern.
Mhm.
Dein Kopf, ich sehe schon deinen Blick gerade, arbeitet schon bei Frage 1 voll dabei. ist eigentlich egal, wo ich... Kick dich eine andere Frage. Hast du eine, die am meisten resoniert in
dir? Und schaffe ich es später, vor der Klasse zu bestehen? Also, ne?
Boah, die existenzielle Frage, ja.
Ja, also.
Schaffe ich es später? Ja, da können wir auch gleich noch drauf schauen, ist cool. Schaffe ich es später? Und wie kann ich mir sicher sein oder so? Komm, wir können das schnell abfrühstücken.
Auf jeden Fall.
Ist für Lehramt, egal an welcher Uni ich studiere?
Ich würde grundsätzlich sagen, ja. Ich musste mir auch meine Fächer aussuchen, bin dann in Dortmund gelandet, habe hier studiert. Hey, das macht jetzt nichts. Also die nehmen jetzt nicht irgendwen von der Uni Heidelberg lieber als von der Uni Dortmund oder ne? Also wenn
im Gegenteil, ich glaube eher, dass ein Studium in einem anderen Bundesland es einem etwas schwieriger macht, oder?
Dann wieder zurück, ja.
Oder
ja,
ist das
kann sein.
Mit Bachelor, Master, wir sind ja so alt, wir haben ja noch Staatsexamen gemacht, Alexander. Heute gibt es ja nur noch diese Bachelors und Masters. Wir können es ja einigen, innerhalb eines Bundeslands ist es für Lehramt total Wumpe, wo du studierst, oder? Du kriegst trotzdem überall in NRW dein Ref potenziell, wenn du möchtest.
Ja, das glaube ich schon. Also
sofern die Uni dein Studienfach anbietet.
Ja,
genau.
Ja.
Das heißt, es kann sowohl Wohnortnähe sein, als auch richtig weit weg von Mama und Papa. Solange die Uni dieses Fach anbietet, sind deine Ref-Wahrscheinlichkeiten und deine Einstellungswahrscheinlichkeiten genauso hoch wie in jeder anderen Uni, die diese Fächer anbietet.
Ja.
Und das macht, glaube ich, eine Entscheidung schon einfach, ne? Weil die Antwort heißt, es ist egal, wo du studierst, solange deine Fächer angeboten werden. Bisschen hakelig wird es vielleicht mit anderen Bundesländern, aber da könnte man nochmal nachschauen gleich. Ich chat-GPT-iere das gleich mal.
Es gibt eine kleine Anmerkung dazu. Mir hat sehr gut getan, mal von zu Hause wegzugehen dafür. Also das wäre höchstens bei der Wahl des Studienorts noch ganz wichtig. Ich brauchte die Selbstständigkeit. Ne? Mama wäscht nicht meine Wäsche oder bekocht mich, sondern
total.
Ich muss mein Leben selbst auf die Kette kriegen. Das hat mich auch erwachsener werden lassen. Und einfach, komm, Sprung ins kalte Wasser. Es kümmert sich keiner um mich, also muss ich mich um mich selbst kümmern. Daran wächst du am allermeisten.
Ne? Ja. Unterschreibe ich total. Meine erste Situation war, ich bin eingestiegen in meine Studentenbude im Wohnheim, ausgezogen von zu Hause, erster Abend und saß im Dunkeln, weil ich keine Lampe hatte.
Schön.
Und saß im Dunkeln in meinem Zimmer, weil ich noch nicht einmal eine Lampe hatte, weil ich nie in meinem Leben bedacht hätte, dass wenn man alleine wohnt, dass man Lampen braucht. Ja, das war sehr augenöffnend und augenschließend in dem Fall. Ja.
Guck mal, ne?
Oh, der Tipp ist total cool, Alex.
Ja.
Vielleicht mal die Distanz nutzen, die man dann kriegt, wenn man woanders studieren kann, ja. Für Unabhängigkeit.
Ist schon gut.
Boah, wie lange dauert so ein Lehramtsstudium? Ist es egal, wie lange das dauert, oder ist man gezwungen, die 8-9 Semester zu machen?
Ja, du musst ja...
Ist man frei in der Uni?
Ich kann es noch sagen, wie es damals war. In Dortmund, meine ich mich zu erinnern, hättest du nach 8 bis 10 Semestern fertig sein können mit dem zweiten mit dem ersten Staatsexamen, Entschuldigung.
Ja.
Aber die Regelstudienzeit die Durchschnittsstudienzeit war 13,5 Semester. Also die Lehramtsstudenten haben ein bisschen länger gebraucht. Damals, man darf es ja kaum sagen, ich habe während der WM 2006 beschlossen, kein einziges Seminar zu besuchen, weil ich einfach die WM mitnehmen wollte und habe dadurch, ich meine, 14 Semester gebraucht. Also ich war nicht von der schnellen Sorte, aber wenn ich gemacht habe und ich war auch verletzt lange Zeit als Sportler, also das führt natürlich dazu, dass dein Sportreferendariat länger dauert. Mittlerweile glaube ich aber, ist es ja so, dass du den Bachelor nach 6 Semestern anstrebst und den Master nach 8.
Ne? Genau, richtig, ja. Genau, nach weiteren 4 Semestern, genau. 6, 7, echt, ich habe 4 Semester hier stehen bei Uni Münster. Vielleicht ist es auch von Uni zu Uni ein bisschen unterschiedlich. Wir können uns aber einigen auf, es gibt keinen Zwang, dass man in einer Zeit fertig sein muss, sondern hat ja schon so ein bisschen mehr Freiheit, wobei das Bachelor-Masterstudium schon verschulter ist als unsere alte Studienart, dass wir uns rauspicken konnten, was wir wollten. Die ersten 6 Semester im Bachelor steht so ein Orientierungspraktikum an, wo man sich anschauen kann, hey, bin ich überhaupt geeignet vor der Klasse? Liegt mir das? Fühle ich mich wohl? Irgendwann dann kommt nach 2 Jahren, 2,5 Jahren das Berufsfeldpraktikum, wo man so ein bisschen aktiver wird im Unterricht. Bachelorarbeit, wie hieß das bei uns früher? Das hieß, wir hatten noch Grund- und Hauptstudium, ne? So haben wir das irgendwie genannt.
Ja, genau, damals.
Grund- und Hauptstudium, so ist das bei uns. Dann kommt die Bachelorarbeit und nach der Bachelorarbeit geht es etwas praxisbezogener. Dann haben die nämlich Praxissemester, wo die Studierenden ein halbes Jahr, schlag mich tot, an die Schulen gehen und mit einer coachenden Lehrkraft ein Fach noch spezieller unterrichten. Die haben das deutlich praxisbezogener gemacht als noch bei uns früher.
Richtig,
ne?
Wichtig.
Ja. Finde ich gut.
Ja,
finde ich richtig gut.
Man muss absolut, das Schulleben kennenlernen. Also nein, finde ich, ist eine gute Entwicklung. Also wenn es nach vielen Lehrkräften geht, könnte es sogar noch mehr praxisorientierter werden, mit denen ich mich unterhalte auch. Und Praxis reinkommen, mutiger werden, erstes Lampenfieber ablegen. Unbedingt. Ja, gucken. Kriege ich einen Draht zu den Kindern?
Man hat ja auch nichts zu verlieren, weißt du? Ich meine, was soll denn passieren? Blamiert man sich von der Schule? Man ist doch eh weg nach ein paar Monaten.
Oh. Wobei, kleine Anmerkung,
weil du Alex, gesagt bitte? Hast,
der Ruf eines Praktikanten oder einer Referendarin oder eines Referendaren macht nicht an der eigenen Schultür halt.
Oh ja.
Also da muss man wirklich aufpassen, ist wirklich ein wertvoller Tipp. Nicht in jungen Jahren denken, bei der einen Schule lief es jetzt nicht so und ja, ist ja, und die anderen unterhalten sich nicht übereinander oder untereinander überein. Das stimmt nicht. Also ich kriege ganz häufig mit, dass der Ruf eines Kollegen die Runde macht. Lehrer kennen Lehrer und die sind an unterschiedlichen Schulen. Und es geht schon drum, auch einen sauberen, guten Eindruck zu hinterlassen. Egal, ob man Praktikant ist oder referendarisch oder alle.
Wenn die Kamera jetzt aus ist und will nicht mehr aufzeichnen, habe ich auch noch ein paar Geschichten, die das wundervoll belegen. Die sind aber nichts für die Öffentlichkeit, weil der Ruf, den man meistens mitkriegt, ja nicht so blumenreich ist. Ne? Alexander, nächste Frage. Ist es eigentlich egal, welche Fächer ich studiere?
Ja, nein. Ganz klar, das ist nicht egal. Also es gibt mehrere Kriterien, die eine Rolle spielen sollten, meiner Meinung nach. Und zwar auf jeden Fall erstmal gucken, sind es Fächer, für die ich mich auch selbst wirklich begeistern kann. Oder mir vorstellen könnte, mich dafür zu begeistern. Jetzt muss ich sagen, bei mir war das, als ich daran gedacht habe, erstmal nur Sport. Und ein zweites Fach fiel mir gar nicht ein. Und Wirtschaft im eigentlichen Sinne hatte ich so gar nicht. Das war eingebettet in ein anderes Fach in Hessen. Aber Wirtschaft, da konnte ich mich auch schon für begeistern und kann es auch weiterhin. Das heißt, natürlich nehmt Fächer, die oder sollte man Fächer nehmen, die einem liegen, auf die man Lust hat und hoffentlich auch behalten kann, bis man 65 ist. Zweites Kriterium.
Ja, oh, guck mal, du hast gleich mehrere.
Ja, definitiv Korrekturaufwand. Korrekturaufwand, ne? Also wenn ihr Deutsch liebt und Englisch liebt, schön und gut.
Dann werdet ihr später kaputt gehen.
Aber das ist heftig. Es ist heftig. Und
du kennst die Kollegen auch, oder? Die jedes Jahr kaputt gehen in Klausurphasen, weil die einfach so viel zu korrigieren haben. Ein Deutsch-LK in der Q2 und die haben, ich meine, für diejenigen unter euch, die jetzt erst mit dem Studieren anfangen, Deutsche LK Q2 heißt, du hast pro Schüler ungefähr 20 bis 40 Seiten, die schreiben, hast 20 bis 30 Schülern in einer Klasse, brauchst pro Klausur 1,5 Stunden, aber du hast ja dann nicht nur den einen Kurs, sondern auch noch einen anderen Kurs und noch einen anderen Kurs, und wenn du dann klausurlastige Fächer hast, und du würdest dir wünschen, hätte ich das mal vorher gewusst.
Genau.
Da sind wir wieder bei unserem Titel, der sich durchzieht. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich mal Sport reingepackt. Ja. Wieder. Alex.
Oder die Ansprüche sind halt andere. Also jedes Fach hat andere Herausforderungen. Sport in der Halle mit Lärmpegel und so weiter halt ganz anders. Aber du korrigierst nichts, es sei denn, du hast Sport-LK, den du betreust und hast vielleicht Theoriearbeiten. Aber es ist halt ein anderes Fach. Ich bin froh, das war der wichtigste Tipp. Der allerwichtigste Tipp, den ich erhalten habe, Wirtschaft ist bei mir ein bisschen korrekturintensiver. Klar, Sport nicht. Hey, alles im Rahmen, alles okay. Ne? Und eine Sache müssen wir ergänzen, wenn wir zukünftig darüber sprechen.
Sag mal.
Es gibt ja den Masterplan, ich hole ein bisschen weiter aus, des Stifterverbands. Lehrkräftebildung neu gestalten. 75 Maßnahmen für die Lehrkräftebildung der Zukunft. Auf der Seite vom stifterverband.org. Ja, kann man gerne mal reingucken, was da so der Masterplan ist. Natürlich ein weitläufiger Begriff. Aber da steht ja auch drin, dass wir in Zukunft Menschen einstellen, die nur noch ein Fach studiert haben.
Wird so Zeit. Es wird so Zeit.
Ja, aber Tobi, jetzt guck mal, wenn du jetzt nur Deutsch studiert hast.
Korrigierst du dich halt tot, ne?
Gleiches Korrekturdilemma eigentlich. Dann bist du mit 25 Stunden oder wie auch immer die Zeit ist in dem Bundesland jeweils, wenn du vollzeitmäßig da bist, ist nur Deutsch angesagt, ne? Und dann hast du auch
ein Riesenkorrektur. Und zwar dein Leben lang. Das ist ja das, was man vergisst, wenn man anfängt zu studieren. Dein Leben lang. Du gehst raus mit 25 aus der Uni und wirst 35, 45, 55 und wirst 40 Jahre durchgehend dieses Schulfach unterrichten.
Das ist heftig. Und ja, da müssen Schulen auch Lösungen finden. Also individuell auf jede Schule schauen, wie gehst du mit Kollegen um, die jetzt dann mit diesem Einfachstudium dann zu dir kommen, damit die nicht daran kaputt gehen. Ne?
Also Bore-out. Ja. Gibt's als Begriff. Nicht Burnout, sondern
ist aber lange. Ne?
Würde es bore-outen, wenn ich jeden Tag 40 Jahre das gleiche unterrichten müsste in meinem Fach. Habe ich ja mit zwei Fächern schon fast. Ne? Alex, ich habe noch einen weiteren Hinweis zur Auswahl des Studienfachs. Ich habe eine Zeit lang Niederländisch studiert auf Lehramt. Nein, gar nicht, was rede ich? Ich wollte Niederländisch studieren auf Lehramt und habe dann realisiert, dass ich damit an Schulen gebunden wäre, die komplett nur in Grenznähe sind. Weil das einfach so ein Nischenfach ist. Und das wollte ich dann doch nicht. Dann habe ich Technik studiert, das Schulfach Technik. Und habe irgendwann im Laufe des Studiums gemerkt, boah, krass, Nischenfach. Ich kriege doch ums Verrecken keine Schule, wo ich dann auch wirklich hin will, weil es so wenige Schulen gibt. Die Frage lautet also auch, bin ich frei in meiner Wohnortwahl oder möchte ich mir oder bin ich flexibel genug, mich auch irgendwie in Regionen hinversetzen zu lassen, wo mein Schulfach angefragt wird? Beim Schulfach Türkisch ist es ja zum Beispiel auch so. Wenn du zwei kleine Minifächer studierst wie Türkisch und Niederländisch, ja, meine Güte, dann wirst du irgendwo ganz krass an der Grenze nur eingesetzt und schränkt natürlich dann auch die Freiheit ein in der Berufswahl.
Ja, also ne, ganz, ganz wichtiges Kriterium, auf jeden Fall. Ich finde auch immer, du kriegst halt mit, ich sag mal, wenn jetzt ein Studierender oder ein Student überlegt, ob er Lehramt studiert und die Eltern sind auch Lehrer. Die wissen das. Da ist so ein bisschen Insiderwissen in der Familie und die werden schon, gehen schon dann in die Richtung und sagen, ja, achte drauf mit den Fächern und so weiter. So, aber bei mir war es so, meine Eltern wir haben überhaupt niemanden in der Familie, der Lehrer war und von wem hole ich mir dann die Tipps? Ne? Also ich habe Glück gehabt,
lieber Alex. Und ich lade alle angehenden Studierenden für Lehramt ein, sich in diesen Podcast zu schauen. Und wenn du Freunde hast, die sich diesen Podcast anhören, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann leite doch den Link gleich weiter. Hier haben wir die Tipps, die wirklich hilfreich sind. Hätte ich das mal früher gewusst, als ich mein Studium angefangen habe, Alex, ne? Wir sind quasi die erweiterte berufliche Familie.
Genau. Und ich meine, wir sind auch nicht perfekt und wir wissen auch nicht alles, das müssen wir dazu sagen, aber ich glaube zumindest, wir wissen so ein bisschen, wovon wir reden nach doch 10, 15 Jahren im Job. Ne? Und gehen wir nur das weiter, was wir uns selber vielleicht gewünscht hätten damals, vor dem Studium, während im Studium und danach.
Weißt du, nach welchem Kriterium ich mein Schulfach Französisch ausgewählt habe? Darf ich das überhaupt so laut sagen? Ich komme ja aus Brüssel, habe ich ja mit meinem Führerschein schon gesagt. Das heißt, ich spreche fließend Französisch. Und da haben wir überlegt, welches Studium wäre für mich wohl am einfachsten? Wo hätte ich am wenigsten Arbeit und könnte mich am ehesten durchlawuseln und hätte viel Zeit für Counter-Strike und Computerspiele und Freunde. Retrospektiv, hätte ich das mal vorher gewusst, dass sich das dann natürlich 40 Jahre durch das Berufsleben durchzieht. Jetzt sitze ich hier und habe Französisch studiert. Es war nicht schlimm. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, aber es gibt auch andere Fächer, die ich vielleicht noch gern studiert hätte. Muss ich jetzt so ein Retrospektiv schon sagen. Mit Pedda bin ich voll dabei. Aber Französisch? Naja, komm. Hoffentlich hört das kein Kollege von mir.
Aber was würdest du denn im Nachhinein sagen? War es dann wirklich, bist du da dann so durchgegangen durch Studium, weil du Französisch schon konntest? Ja. Also war wirklich easy für dich?
Weil Sprachakquise, also ein großer Fokus im Studium lag auf Sprachakquise, dass man die Sprachfähigkeit einfach vertieft. Und ich hatte Sprachfähigkeit vom Muttersprachlern. Da war ich raus. Also es war schon sehr praktisch. Alle mussten so Übersetzungen machen und was weiß ich. Und ich habe halt sehr viel gespielt mit meinen Studienmitbewohnern. Mir kommt gerade noch ein Kriterium für die Uni-Auswahl tatsächlich. Ich war ja an der Uni Essen. Und eine Eigenschaft der Uni Essen ist, dass es kein richtig aktives Studierendenleben gab damals, wo ich da war. Weil viele aus der Gegend kommen, die da wohnen und nach dem Studietag fahren sie wieder zurück nach Hause. Das heißt, es bildet sich so kein lebhafter Studierendenkern. Mhm. An anderen Unis, wie zum Beispiel Münster oder so, da ziehen die Studierenden hin, dann wohnen die da und dann lebt die Stadt auch so ein bisschen so ein Studierenden-Flair. Falls dir das wichtig ist, müsstest du mal reinschnuppern, ob die Uni, wo du hin willst, das auch bietet. Meine Uni Duisburg-Essen hatte es halt nicht geboten, weil alle wieder zurück nach Hause gefahren sind. Nur ich nicht. Ich habe im Wohnheim direkt neben dem Straßenstrich geschlafen.
Irgendwann mit Lampe.
Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Alex, ich habe nur noch zwei Sachen hier offen stehen, nämlich, weil unsere Klingel klingelt gleich schon wieder.
Ich hab sie schon gestellt.
Woher weiß ich, als Studierender, ob ich später als Lehrer bestehen werde? Und die zweite und letzte Frage, wie viel Geld verdiene ich dann eigentlich? Lohnt sich das finanziell, jetzt Lehramtsstudium anzufangen?
Ja, zwei wichtige Fragen auf jeden Fall zum Schluss.
Ja.
Gut, bei der allerersten Frage, ob du später bestehen wirst. Also, ich sag ja immer, ich wäre heute nicht Lehrer geworden, wenn ich nicht im Alter von 17, 18 Kinder und Jugendliche betreut hätte von Seiten des Jugendamts meines Landkreises. Also ich habe schon mitgekriegt, ey, das ist irgendwie cool und du kannst ein bisschen was bewegen und du hast auch ein bisschen Draht zu Kindern und Jugendlichen. So,
ja.
Das war die Erfahrung, die ich sammeln musste, um zu erkennen, der Lehrerjob könnte was für mich sein und ich könnte auch später bestehen. Ne? Also wenn ich jetzt täglich Jugendlichen ausgesetzt werde. Ja, oder
ist das so? Oder, ja, genau.
Oder im Prinzip, ja, ich sehe es ja immer auch von der anderen Seite. Ich sag ja immer, wenn viele sich beschweren, Schule wäre so schön, wenn die Schüler nicht wären.
Ach, Leute, komm, das ist auch bescheuert.
Aber den Spruch hast du auch schon gehört im Kollegium, oder?
Ja, natürlich. Ja, so. Den habe ich vielleicht auch selbst schon mal gedrückt im Frust. Aber
ja.
Es ist halt einfach utopisch.
Ja, ja.
Wenn es Schüler nicht gäbe, wären wir alle arbeitslos.
Das ist der Punkt. Also zu sehen, so, wer ist unser Arbeitgeber?
Ja,
ich lasse richtig. Die Frage jetzt mal, ne? Land, NRW, Schulleitung, wer auch immer oder unser Bundesland oder sind es nicht die Kinder und Jugendlichen, die vor uns sitzen? Hey, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ja. Ich finde immer, wir könnten sogar, ganz verrückte Idee, dem Land NRW, also bei uns ist ja Nordrhein-Westfalen, dem Land dankbar sein, dass wir noch nicht mal jedes Jahr eine Neukundenakquise betreiben müssen.
Ja.
Hey, egal, ob wir gut oder schlecht sind, unsere Kunden, unsere Arbeitgeber, die kommen, jedes Jahr kommen da neue und dann haben wir doch irgendwo auch die Pflicht, aus Dankbarkeit vielleicht sogar dafür das Beste aus der Zeit zu machen oder das gut zu machen. Aber ich schweife ab. Also, ob ich dem gewappnet bin, erkenne ich durch eigene Erfahrung. Wenn ihr früher Jugendtrainer wart, wenn ihr Pfadfinder wart und habt da eventuell Erfahrungen gemacht im Umgang mit Kindern. Wenn ihr einfach generell das Gefühl habt, ihr habt, ihr mögt Kinder und Jugendliche und die Geschwister, keine Ahnung, Cousins und was weiß ich. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr mögt junge Menschen, dann besteht ihr auch später. Dann das merken Kinder jeden Tag, an jedem Schultag, ob da jemand steht, der sie mag grundsätzlich und es gut meint mit ihnen oder nicht. Das ist die wichtigste Eigenschaft.
Oder der keinen Bock hat. Ja.
Oder der keinen.
Unterschreibe ich total. Ja. Und das ganze Handwerkszeug, wie man dann Inhalte spannend gestaltet und so, das lernt man noch. Das ist jetzt so im Studium überhaupt nicht so wichtig, ne? Das Handwerkszeug, das lernt man früh genug im Referendariat und in der Lehrerpraxis. Ich unterschreibe das zu 100%, was du sagst. Teste dich und sei ehrlich mit dir selbst vor der Klasse. Und wenn du merkst, es ist angenehm für dich, auch in den O-Praktikas und den O-Praktika in der Uni, wenn du merkst, es ist angenehm für dich, dann weißt du bist richtig am Platz. Und wenn du merkst, nee, irgendwas stimmt da nicht für dich, dann muss man auch den Mut mit sich selbst haben und die Ehrlichkeit zu sich selbst, um zu sagen, vielleicht wird's doch was anderes.
Ja, dann.
Genau. Alex, sollen wir mal ins Geld gucken?
Gerne. Ja, wichtiger
ich
Faktor.
Ich habe doch unsere, für alle, die neugierig sind, die Tabelle aufgeschlagen. Ihr müsst nur eintippen, Besoldungstabelle. Und dann euer Bundesland, wo du wohnst, in unserem Fall Besoldungstabelle Nordrhein-Westfalen, da habt ihr das Gehalt eines jeden Lehrers, einer jeden Lehrerin, einer jeden Schulleitung, eines jeden Professors stehen, weil die Bundesländer unendlich transparent sind mit den Gehältern. Auch Bundestagsabgeordnete, alles findet ihr hier drin, ne? Richter etc. etc.
Ja.
Die wirkt auf den ersten Blick ein bisschen komplex, die Tabelle, wir schlüsseln die gerade mal auf. Besoldungsgruppe startet Gymnasium, Gesamtschule und seit neuestem ja auch Grundschule. In der Besoldungsgruppe A13 und dann habe ich als Einstiegsgehalt,
wenn du verbeamtet
5.000
bist.
Euro da stehen. Wenn du, vielen Dank, dann können wir vielleicht auch beim nächsten Mal noch drüber reden, genau, das ist ein dicker Unterschied. Bist du A13 als Beamter, als Beamtin bei 5.000 Euro brutto? Brutto heißt, es geht ein bisschen was ab, aber bei weitem nicht so viel wie bei Angestellten. Steuern gehen ab wie gewöhnlich, aber keine Rentenbeiträge, keine Krankenkassenbeiträge. Minimale Krankenkassenbeiträge, aber keine Renten- und Pflegekasse, das fällt halt alles so ein bisschen runter. 5.000 Euro startest du und dann wirst du alle 3 Jahre befördert auf 5.200, 5.400, 5.600, 5.700, alle 4 Jahre wieder befördert, etc., etc.
Mhm.
Hätte ich das mal vorher gewusst, diese Beförderungsstufen kannst du beschleunigen, wenn du im Studium schon an einer Schule arbeitest gegen einen Arbeitsvertrag. als Studierender gibt es ja immer mal wieder so Stellen, dass Schulen Stellen ausschreiben für Vertretungsstellen, wo du dann wirklich richtig angestellt bist bei der Schule. Du machst einen Vertrag, den du unterschreibst etc. Du gibst eigenverantwortlichen Unterricht. Und wenn du das länger machst, über ein halbes Jahr, über ein Jahr, besteht die Möglichkeit, dass du das hinterher, wenn du im Beruf bist, anrechnen kannst auf deine Erfahrungsstufen. Und das ist schon geil, weil du dann quasi, um mal im Gaming-Slang zu kommen hier, weil du dann schneller ableveln kannst. Dein Gehalt kriegst du schneller hochgelevelt, weil du deine Studienarbeitszeiten schon anrechnen kannst. Gilt nicht für Praktika, also nicht für O-Praktikum, nicht für dieses ganze Zeug. Aber wenn du richtig mit Vertrag arbeitest, und da gibt's einige, die das tun, kannst du das später anrechnen, kriegst mehr Gehalt. Hätten wir das mal gewusst, Alex, ne?
Hätten wir das mal gewusst, vor allen Dingen, das schaukelt sich ja hoch über die Jahrzehnte. Das heißt ja, du kriegst jede Stufe früher und das macht sich ja im Geldlichen, da mag ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, aber extrem bemerkbar. Ja.
Also, total. Ja,
langfristig gedacht. Hätte ich das mal gewusst, aber seit wann gibt's denn das? Weißt du das?
Boah, das gibt's schon. Muss ich recherchieren. Ich weiß nur, dass es das gibt. Das gibt schon, Hauptsache, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten. Also den Tipp habe ich schon gekriegt, als ich neu im Lehrerjob war. Da war natürlich schon zu spät, weil ich keine Verträge hatte mit Schulen. Ich habe immer nebenbei Nachhilfe gegeben und so. Die kann man sich nicht anrechnen lassen, weil das ja nichts Offizielles ist.
Ja.
Alexander, unsere Schulstunde ist schon fast wieder rum, ne? Wir haben uns angeschaut, wie die Berufsaussichten sind, wie das Studium so ungefähr aussieht, wie viel Geld man verdient, ob man es später schafft oder nicht. Und was eigentlich so, was auf einen wartet in der Uni und danach. Was nimmst du für dich mit heute?
Ich nehme für mich auf jeden Fall mit, dass wir junge, motivierte Menschen unbedingt brauchen, um unsere noch jüngeren Menschen, um es denen zu ermöglichen, einfach in der Schule gut unterrichtet zu werden. Und deswegen brauchen wir jeden Einzelnen, der gerne Lehrer werden will und einfach Lust hat auf junge Menschen. Das nehme ich mit.
Oh, ja.
Und dass wir gut besoldet sind in Deutschland, ne? Es gibt nur Schweiz und Luxemburg, die mehr Kohle kriegen an Lehrkräften.
Bei deutlich höheren Lebenshaltungskosten. Genau, richtig.
Ja. Und du?
Ich nehme für mich mit, Weichenstellung. Du hast im Studium, zu Anfang deines Studiums, die größten Impact-Möglichkeiten auf dein Leben und kannst durch geschickte Weichenstellung so große Dinge später im Leben bewegen, wo du hinterher, wenn 10, 15 Jahre draufgehen, deutlich mehr Arbeit rein investieren müsstest. Also choose wisely ist so das, was ich so daraus mitnehme.
Absolut.
Was uns Alex zum Gong der heutigen Stunde bringt, wo tauchen wir denn nächste Mal ein? Wir sind jetzt fertig mit, sollte ich Lehrer werden? Wie geht's mit dem Studium? Eigentlich läuft es doch jetzt völlig logisch und folgerichtig. Auf was hinaus, Alex?
Tja, auf was läuft's denn hinaus? In den nächsten oder in der ersten Zeit im Beruf, also sprich Referendariat, Herausforderungen des Referendariats und so der Sprung über Sprungbrett dann in die ersten Lehrerjahre. Das wird das sein, was wir uns als nächstes anschauen werden. Und da wird es nicht minder spannend. Wir können aus eigenen Erfahrungen berichten und hört gerne.
Das ein. Jahr der Hölle war das für mich, Referendariat, das Jahr der Hölle. Sagst du, das machen wir unseren Untertitel.
Höllenjahre, genau. Also
Höllenjahre.
Ja, genau.
Alexander, es war wundervoll mit dir.
Boah, 48 Minuten, wir haben 3 Minuten überzogen. Ich bimmel jetzt die Bimmel und sag Feierabend.
Feierabend.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.